Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Boys von Vorpass.
Vorpass.
Und berichten vom vorletzten Wochenende von Six Nations. Big G, dürftest du alle Spiele schauen?
Ich habe alle Spiele geguckt, aber ich war nicht im Pub, sondern habe halt auch Real Life geguckt, weil ich selber unterwegs war, aber die dann halt runtergeladen. Reddit sei Dank, sag ich mal so, dass man dann auch im Zug die Sachen schauen kann. Weil anders geht's, glaube ich, nicht, wenn man Zug fährt. Also ich weiß auch nicht, wie ich jemals ein Spiel live in einem Zug schauen sollte.
Ja.
Na, aber dann, das Gute ist, dass man halt echt oftmals die Situation zurückdrehen kann. Beim Live-Spiel würdest du das ja, kannst du es zwar auch mittlerweile machen, wenn du zu Hause am Laptop schaust, aber beim Live-Spiel würde ich nicht zurückdrehen. Aber also, dass man nochmal die letzten 10, 20, 30 Sekunden anschaut, wie es zu der Situation gekommen ist. Also, das war ja ganz interessant eigentlich.
Ja.
Ja, und du? Berlin?
Zu Hause. Samstag mit Freunden geschaut, im Partykeller, ganz cool. Rugby-Freunde und Sonntag einfach, ja, zu Hause.
Kenne ich die auch?
Ja, Nationalspielerin Vivian Barmann, Nationalspieler Faltuve und ehemaliger Nationalspieler Jugend Bert Butzlaff, / heißt jetzt Klingenberg.
Ah, okay.
Und sein Bruder, der auch Rugby spielt.
Okay. Ah, okay.
Also,
okay.
Sollte schon genug Name-Dropping jetzt sein.
Ja, wow, okay.
Ja, aber jetzt macht mir auch so ein bisschen Angst wegen Samstag. Wir fahren nach Heidelberg und ja, irgendwie, weiß nicht, auf dem Weg zurück sollten wir in der Bahn bestimmt das Irland-England-Spiel gucken sollen.
Ach so, mit der SG Berlin gleich mal ein bisschen Werbung machen zu, was ist das, HRK oder gegen wen wird da gespielt?
Lionesses von Heidelberg.
Heidelberg. Ist das nicht Handschuhsheim?
Ja. Ah,
ja. Ich glaube, die SG Bayern spielt in Würzburg zu Hause gegen Rottweil wahrscheinlich. Kann man auch hin, supporten. Die Mädels, die da spielen, freuen sich über alle Zuschauer. Und du bist dann im Zug. Ja, also ja. Ich das Irland-Schottland-Spiel, ich saß auch im Zug und habe alles ausgestellt. WhatsApp, mobile Daten ausgestellt,
aber Wi-Fi ausgestellt. Warst du mit Rugby-Leuten unterwegs?
Nee, Familie, ja. Privat, Geburtstag.
Ja, ich bin mit der ganzen Rugby-Mannschaft.
Er muss sich ins andere Abteil setzen.
Ja, ja, ist genau.
Die sind doch auch froh, wenn sie nicht dein Gesicht die ganze Zeit übersehen müssen, oder?
Ja, das stimmt schon.
Ich meine, die sehen nicht im Training, die sehen nicht beim Spiel, bei der Hinfahrt.
Jetzt, wo du Schottland, Irland erwähnt hattest, lass uns mal da anfangen. Schottland, 7-22. Und Grand Slam, immer noch on course für Irland.
Ja, wenn man zwei Hooker verliert und dann die Nummer 7 einwirft, obwohl einige gesagt haben, das ist doch gar nicht so schwierig. Ich habe schon ein, zwei englische Podcasts gehört, ne, ach, das ist doch gar nichts, wo ich da auch denke, Alter, willst du mich verarschen oder so? Ja, und noch etliche andere Verletzte hatte. Ich meine, Schottland hat auch einen der Grey-Brüder verloren, aber ich glaube, die Verletztenanzahl war auf Irland-Seite viel höher, ja, was dann eigentlich den wahren Charakter der Mannschaft gezeigt hat. Und fangen wir mal mit Schottland an. Ich meine, Schottland, die ersten 10 Minuten dachte ich, Irland dreht hier richtig auf, aber Schottland hat es geschafft, was viele andere Mannschaften nicht geschafft haben, Irland nicht in den ersten 10 Minuten einen Versuch erzielen zu lassen. Weil ich glaube, in den letzten 9 von 10 Spielen, selbst gegen Südafrika, hat Irland immer in den ersten 10 Minuten einen Versuch erzielt. Also 90% der Spiele. Und da hat Schottland also beinhart auf der 5-Meter-Linie verteidigt. Also das fand ich erstmal ganz gut, weil ich dachte so, wenn die gleich einbrechen werden, Irland hier aufdreht, dann wird das ein ganz harter Tag. Und dann kam Schottland auch ein bisschen zurück, ne? Muss man halt sagen. Die Kombination von unseren Freunden Tuipulotu und
Hugh Jones
hat sehr gut geklappt, ne? Aber das ist auch der einzige Versuch, den Schottland dann wiederum erzielt hat. Muss man auch mal sagen. In der 16. Minute, genau. Danach, weiß nicht, war Irland mehr am Drücker. hatte ich so das Gefühl. Und Schottland kam da nie so richtig geklickt, hatte ich das Gefühl. Auch Russell und also Stuart Hawk hatte auch nicht so den besten Tag, fand ich.
Nee, fand ich auch ja, nicht so besonders, ja.
Also Stürmer, Schottland echt gut teilweise, aber ein paar Sachen, auch Matt Fager sind irgend so ein Vorpass von zwei Metern was? Oder so, wo ich auch denke, Alter. Also ich weiß nicht, es hat halt doch gezeigt, dass es doch nicht reicht, bei Schottland konsistent gut zu spielen, ne?
Ja, also man muss halt schon sagen, wenn Schottland irgendwie Hoffnung auf irgendwas hat, war das die beste Gelegenheit, die jemals hatte, so Top-Mannschaft. Irland komplett innerhalb der ersten Halbzeit verlieren, in der Hälfte der Sturm. Ich glaube, das hat Schottland ein bisschen aus der Hand gegeben, aber was ich anrechnen muss für Irland, ist wirklich diese Ruhe zu bewahren und Geduld zu zeigen und einfach nicht panisch. Ich meine, du verlierst halt beiden Hakler und Healy muss in der ganzen Halbzeit auf Hakler spielen. Das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Und nicht nur, dass er da gespielt hat zum Beispiel, sondern dass er halt weiterhin dominant war im Sturm und in der Gedränge. Die Gassen, ja, klar, kannst du immer auf zwei halt schießen, aber auf schon 6 von 9 Gassen waren gehalten. Und nicht nur so Basics, sondern wirklich, also probiert, also da hat Van der Vlier schon was probiert. Hat auch gesagt, dass das, wo er am besten so getroffen hat, ist übergeworfen worden. Das fand ich auch ganz witzig, aber grundsätzlich fand ich diese Ruhe zu bewahren und einfach, man muss halt so sagen, es sind so zwei entscheidende Momente, wo Schottland meines Erachtens auch live im Spiel, wo ich halt verfolgt habe, habe ich einfach nicht verstanden. Das in der kurz, also wo es schon 40 Minuten war und rot war, dass sie die in die Gasse entscheiden, obwohl das auf jeden Fall, also ich meine, Russell oder Hogg schaffen das, würde ich mal sagen. Das war, keine Ahnung, 45 Meter Kicks a Goal. Also das habe ich nicht verstanden. Weil es war 8-7 für Irland. Warum nehmen die nicht 10-8? Also, weil es halt nicht im Nachgang, aber in dem Moment war es so, ey, aber nimm die 3 Punkte, geht mal rein, sammelt euch. Irland ist so ein bisschen unter Druck. Das war irgendwie komisch, habe ich einfach nicht verstanden, tatsächlich.
Was war das zweite?
Zweite Moment oder Momente sozusagen?
Ja.
Ja, also einfach, ja, so grundsätzlich, wo Schottland, das haben wir so ein bisschen in einem Frankreich-Spiel auch gesehen, nicht einfach so die Ruhe bewahren könnten. Das war so ein bisschen das Ding, dass sie halt Sachen versucht haben, die so ein bisschen unnötig waren, wo du da sagst, ey, chillt mal, ganzes Spiel noch vor euch irgendwie. Und ein, zwei Dinge probiert haben oder ein, zwei Pässe noch probiert.
Ja, so Offload, also anstatt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Russell war oder irgendwer anders, anstatt schnell zu passen, dann doch entscheiden zu gehen oder noch einen Meter zu machen, dann wird man halb getackelt und dann noch versuchen, den Ball oder dann noch zu passen oder so. Da dachte ich mir auch so, also erst so zögerlich und dann doch noch versuchen, den Pass loszuwerden.
Ja.
Also da hat so ein bisschen die klare Linie gefehlt, ja, wie du sagst. Vielleicht auch zu hektisch. Vielleicht, weil man zu Hause gespielt hat. Vielleicht, weil man unbedingt das Gefühl hatte, jetzt punkten zu müssen. So ähnlich wie eine Zeit lang in Australien. Auch andauernd immer die 3 Punkte überhaupt nicht genommen. Und dachte, aus guter Position. Und man muss andauernd zur Gasse kicken. Und dann hat man halt den Ball verloren. Oder nichts draus gemacht.
Ja. Also ich glaube einfach, dass ein bisschen so wie beim Italien-Spiel, dass einfach so diese Erfahrung oder Ruhe bewahren oder irgendwie so einfach so vielleicht der Druck zu Hause und irgendwie eine Erwartung dahinter, das war schon irgendwie vielleicht beeindruckend. Aber ich fand einfach zum Beispiel extrem schwierig für Irland die Lage, so mit zu vielen Auswechselspielern so direkt früh eingewechselt. Meine Doris gleich bei diesem Non-Try-Event, was auf jeden Fall ein ganz skurriler Moment war. Schnelle Gasse mit einem falschen Ball. Naja, egal.
Aber richtige Entscheidung.
Ja, also regeltechnisch auf jeden Fall richtige Entscheidung, aber man kann auf jeden Fall sich wundern, warum das irgendwie zu Vorteil ist für Schottland, aber egal. Dabei hat sich Doris hat verletzt. Und das war halt quasi dann der Schaden davon. Sah auch schon schmerzhaft aus. 12 Minuten, 18 Minuten, 23 Minuten, 48 Minuten verlierst du halt 4-5 Leute wirklich. Ja, aber trotzdem irgendwie, das sehen die als Herausforderung. Das muss man gut anrechnen zu sagen, dass sie halt sich nicht irgendwie von dem Ziel abweichen lassen hatten. Und einfach das vor Augen geführt haben, okay, wir sind hier, das Spiel ist noch eng und dann, ja, man muss einfach so sagen, so in den so ganz, ganz engen Momenten hatten Irland einfach die Lösung parat. Also Mark Hansen zum Beispiel, 1-2 herausragende Momente, sei es halt sein Versuch oder einfach die Vorbereitung für den Versuch später. So wirklich, das sind so Millimeter-Sachen, aber das war echt sehr, sehr stark und so langsam hat sich auch zum Beispiel Hansen jemand etabliert als eins der besten Ex-Spieler der Welt, gerade auf jeden Fall, und wie er sich einbindet im Spiel, war auch bemerkenswert. Ich habe mit einem Freund zu Hause telefoniert, wir haben auch so beide uns ja so bewundert, wie er immer mitten irgendwo im Mittelfeld war und irgendwie sieht so aus, als ob er noch einen Pass macht und dann wieder nach innen geht und obwohl er vielleicht nicht der stärkste Spieler ist aller Zeiten, geht trotzdem durch zwei,
drei Leute. Sieht aus, als ob er 70 Kilo wiegt.
Ja, also trotzdem noch so durch die Leute durch und macht so noch Meter und irgendwie super gefährlich und das war einfach, das ist halt einfach so. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, wir haben einfach gesagt, so Jordan Larmour oder jemand, der ist halt ein geiler Ex-Spieler, aber Hansen hat quasi diese Fähigkeiten plus noch mehr, kann sich noch mehr im Mittelfeld irgendwie so einbinden und das ist halt quasi auf dem Level scheinbar so die Messlatte für so internationale Ex-Spieler. Einfach so noch mehr als quasi die normalen Jobs zu tun, noch ein bisschen mehr sich einzubinden. James Lowe auch extrem stark, hätte auch noch mehr Versuche legen können tatsächlich, also so einige Momenten, wo es wirklich so wie der Ball hüpft, ja, sehr, sehr, sehr stark, und ich fand grundsätzlich zum Beispiel der
hätte auch einen Versuch legen können, hätte James Ryan gepasst und man hätte den Bonus,
naja, Ryan hätte den Ball halten müssen tatsächlich, weil es war in einem Hand, also ich glaube, er hätte zu Boden gehen müssen und dann warten auf Unterstützung beziehungsweise nochmal. Also das war so unsauber, aber das war so ein bisschen aufgeregt. Ja, das hat man auch so ganz zum Schluss gesehen, auch so nochmal, Irland ist in der 22 und Omar, ich spiele diesen kurzen Pass und eigentlich müsste er nur nochmal eingehen oder sammeln. Aber egal, also ich, ja, einfach geil. Irland war einfach geil und die Mentalität.
Ja, was bleibt festzuhalten? Irland eine Menge Resilienz, eine Menge Breite, Tiefe im Kader.
Und eine Menge
verletzte Spieler. Ruhiges Händchen bewahrt. Ja, viele Charakter gezeigt. Jetzt mega viele verletzte Spieler. Ja, ich weiß nicht, was man bei Schottland vor allem im nächsten Spiel darüber reden, war dann auch, ich glaube, Finn Russell und Stuart Hogg sind beide verletzt.
Ja,
das heißt, sie fallen gegen Italien aus. Aber da werden wir dann wahrscheinlich noch in der Preview drüber reden. Bin gespannt, wie es dann ohne die beiden wird. Ja, es fehlt halt doch noch was. Natürlich sind die besser als vor noch ein, zwei Jahren oder so. Haben eine super Backrow, haben super Stürmer, aber ja, man merkt dann doch, wenn Finn Russell nicht ganz klickt und Stuart Hogg auch nicht da ist, dann reicht es eben doch nicht, um eine Top-Mannschaft wie Irland zumindest zu schlagen. Aber zumindest sind sie wahrscheinlich stärker als vor 4 Jahren, als man noch gegen Japan verloren hat. Bei der Weltmeisterschaft.
Bleibt noch offen, ich meine, Weltmeisterschaft wird schon schwierig mit Südafrika, Schottland und Irland in einer Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Gruppe. Es steht auch so ein bisschen zur Debatte, ob Gregor Townsend noch dran bleibt, tatsächlich. Ich hatte gelesen, dass er tatsächlich für den Attack-Coach beworben hat bei Frankreich, angeblich. Und er hat
bisher nach oder vor der Weltmeisterschaft?
Nach der WM, ja. Weil er hat gerade
keine Vertragsverlängerung bekommen, ne?
Ja, oder ob es nicht gepasst hat oder so, ist ganz so ein bisschen offen.
Moni. Ja, damals konnte man Vernon Cotter doch gar nicht schnell genug loswerden, um Gregor Townsend reinzubekommen oder so. Weil irgendwie warst du so, Gregor Townsend war auf war der bei Edinburgh, Glasgow oder irgendeinem Verein war dann eigentlich off Contract und dann Vernon Cotter hatte, glaube ich, sogar noch, Neuseeländer war der eigentlich, hatte sogar noch Vertrag und hat man gesagt, ja, nee, also wir wollen jetzt Gregor haben und du musst jetzt mal bitte gehen, Tschüssikowski.
Ey, die waren relativ unzufrieden mit Vernon Cotter, also quasi die Anweise, also die Stimmung der Mannschaft war ein bisschen drunter. Okay. Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Frage, dass Townsend sich vorstellt, noch das Next Level, aber die ganzen Clubs, die, wo ich jetzt gehört habe, wo er vielleicht sein Name oft erwähnt wird, ich glaube, das ist kein so Step-Up vom Nationaltrainer von Schottland auf jeden Fall und so viele offene Posten gibt es halt nicht. Mhm. Also bin mal gespannt auf jeden Fall. Lass uns eine kurze Pause machen und dann kommen wir gleich wieder für die anderen beiden Spiele. Also bis gleich bei Vorpass.
Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, da sind wir halt wieder. Und über Irland und Schottland haben wir schon gesprochen. Was gab's noch? Italien und Wales.
Ein Spiel. Oh nee, jetzt müssen wir in unchronologischer Reihenfolge vorgehen. Jetzt müssen wir erstmal über England und Frankreich sprechen, oder?
Okay, alles klar, so rückwärts.
England, weil wir jetzt Frankreich mit Irland und Schottland angefangen haben.
Ja. Also Irland, Schottland war das vielleicht das spannendste Spiel und Frankreich, England war das versuchreichste Spiel.
Boah, was für ein Desaster.
Oh ja. Erzähl.
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe auch eine Menge Sachen mitgeschrieben, während ich das Spiel in Replay geguckt habe. Ja, also Frankreich zurück. Aber fangen wir mal mit England an. Also ich hatte das Gefühl, England ist nie richtig ins Spiel gekommen. Nie richtig Zugriff bekommen auf das Spiel. Wenn man halt einigermaßen ein paar Phasen miteinander geschafft hat, hat man richtig dumme Fehler gemacht oder so. Also 3-4 Mal den Ball fallen gelassen. Anthony Watson, Dom Brandt, also Sinclair im Line-Out, Blocking, dann der Scrum Half, der eingewechselt wurde, rollt den Ball mit der Hand zurück oder so, als er noch im Ruck ist. Und natürlich ist der Ball dann draußen und denkst du so, Alter, was ist, das soll die Weltelite sein oder so, ne? Ich weiß auch nicht, ich mache jetzt den ganzen Abwasch, sag ich mal so. Ich weiß auch nicht, ob George Ford oder Owen Farrell an 10 einen großen Unterschied gemacht haben. Hätten vielleicht ein bisschen, als Farrell reinkam, war es ein bisschen mehr Struktur. Aber wie gesagt, die Backrow von England nicht existent. Ich glaube, Jack Willis hat 7 Punkte im Fantasy Rugby bekommen, der halt im zweiten Spieltag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so gut war. Lewis Ludlow hatte 2 ultra dumme Straftritte verursacht oder so. Und England, also eindimensional, Pass, Crashball, Breakdown, super langsam gewesen. Und dann hatte ich das Gefühl, sind denen komplett die Optionen ausgegangen. Also irgendwie war es wieder so, ja, wir spielen heute hier sehr direkt und wollen schnell spielen. Das hat Frankreich unterbunden. Frankreich wieder jedes Ruck draufgegangen, immer wieder gegengegangen, alles verlangsamt. Und dann ist England die Option ausgegangen. Also so habe ich das gesehen. Ja. Also und 9 oder 10 bin.
Also nicht Ludlow ist jemand anderes, aber okay. Ludlow meinst du? Der Nummer 6.
Ja, du weißt, wen ich meine. Den von Northampton Saints. Ja. Den ich ein Riesenfan, auch von Jack Willis ein Riesenfan. Alex Dornbrand, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal spielen sollte im nächsten Spiel. Also der war schon, der sah auch komplett fertig wieder aus, der Typ. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ein bisschen schockiert und auch wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil man halt wahrscheinlich sich ein viel besseres Spiel erwartet hat und wahrscheinlich die englischen Fans auch. Aber es ist natürlich witzig zu sehen. Ich meine, wer wird sich jetzt gerade ins Fäustchen lachen? Und in Down Under Eddie Jones. Old
Mate. Ich fand das krass, ich habe so englische Zeitung The Guardian gelesen. Jetzt, also haben wir in unserer Familie vor Jahren immer samstags gelesen. Jetzt ist vielleicht nicht mehr so eine geile Zeitung, aber trotzdem ab und an so die Rugby-Abteil da lesen. Mhm. Und es war ein Bericht einfach so von jemand, der das geschrieben hat im Sinne von so bla 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 Marcus Smith. Und dann haben alle Kommentare geschrieben, so what, also super clickbaity. So Titel, weil es hat mit Marcus Smith gar nichts zu tun gehabt, das Spiel.
Ja.
Irgendwie da irgendwie jemand rauszustechen und sagen, irgendwie, ja, ich hatte irgendwas mit Marcus Smith. Also, da hättest du Dan Carter hat in seiner Höchstform haben können, der hätte auch da nichts geändert.
Ja.
Ich weiß halt nicht, das ist so ein bisschen das Problem, was wir auch so ein bisschen vor ein paar Wochen über Wales gesprochen hatten. Immer wenn es dieses Hin und Her gibt, auch in Systemen, dass man halt nicht so weiß, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Man kann aber nur so ein Ding ändern und dann gucken, ah, besser oder schlechter. Mhm. Aber jetzt war es Trainerwechsel, System, Spieler, Kapitän, hier, dies, das. Also ich weiß halt nicht, das sind einfach so viele Faktoren jetzt so in die Luft geschmissen, so ein bisschen. Und man guckt so ein bisschen, wie alles landet. Und das, ich wusste halt nicht, also ich will halt nicht ausschließen, dass England sich doch zusammenreißt und irgendwie ein krasses Spiel gegen Irland liefern kann. Aber das wäre auf nichts basiert gerade. Also momentan haben sie nichts irgendwie Pedigree oder irgendwas Formmäßiges gezeigt, um irgendwie zu zeigen, was kommt, worauf basiert das. Und das ist halt irgendwo, wo Irland und Frankreich so mehr und mehr ins Rollen kommen und wir verstehen so ein System, ein Konzept dahinter und die Spieler. Und bei England ist es immer so ein bisschen, ja, Tagesform.
Irland hat mit ganz klarem, wie man so schön sagt, mit Intent gespielt, hatte ich das Gefühl. Die wussten genau, also da haben wir Line-Out auf der 50 Meter, jetzt zweimal Pass, Backdoor und wir wollen den Ball ganz weit nach außen tragen. Und dann geht es zurück in die Mitte und dann wollen wir XYZ machen. Und bei England hatte ich so das Gefühl, also überhaupt gar kein Spielsystem da oder Ideen, was man halt machen kann oder so. Also ich hätte da halt auch mitspielen können, sag ich ganz ehrlich. Als 10. Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß nicht. Und was ich auch ein bisschen, Marcus Smith kam wieder zurück, weil alle gesagt haben, Man of the Match Performance gegen Exeter. Ja, das war aber auch nur Exeter, die auch nicht das Exeter von vor 3-4 Jahren sind, ne? Das oder von 2-3 Jahren oder so. Das muss man auch mal sehen. Also vielleicht, und das sagen auch immer mehr Leute, vielleicht sind die englischen Spieler und die englische Liga auch überhaupt gar nicht so gut, wie viele denken. Und dass obwohl Premiership Rugby als Produkt jetzt vielleicht ein bisschen attraktiver ist und schöner anzusehen als noch vor ein paar Jahren, transferiert das nicht zur Nationalmannschaft. Und vielleicht ist die Qualität gar nicht so hoch. Und da muss man mal zurück. Irland hat nur in Anführungszeichen 4 professionelle Provinzen, von denen eine immer recht, oder was ist immer, ich weiß nicht. Connacht ist die schwächste wahrscheinlich, oder?
Ja.
Von den 4 Provinzen. Neuseeland, Australien, Südafrika, die hatten mal 3-4 Super-Rugby-Mannschaften nur. Im Gegensatz zu, wie gesagt, zu England, die bis vor kurzem noch 13, 12 Dings hatten, professionelle Mannschaften.
Ja.
Gut, jetzt gleiten wir ein bisschen ab, aber also ich bin absolut schockiert und wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass die in Irland trotzdem, also wenn die nochmal so untergehen, dann muss Irland den 50 oder auch so viele Punkte reinhauen, oder?
Ja, es ist einfach so, Frankreich ist einfach gnadenlos. Zeit und Ballbesitz im Gegner 22 nicht so mega viel, aber einfach jedes Mal irgendwelche krasse Punkte mitgenommen. Also wirklich nur so Durchbrüche gehabt die ganze Zeit. Für mich einfach fehlt so ein System. Also ich weiß nicht, das haben einige Leute, zumindest in irischen Medien, was ich zugehört habe, gesagt, dass es einfach so nicht so verständlich war, mittendrin Eddie Jones rauszukegeln. Und ich glaube, es ist echt unfair, für Borthwick da reinzuschmeißen. Das hat ist die Aufgabe echt größer, als man gedacht hätte, einfach. Das ist
ja.
Da fehlt wirklich an Konzept und eine Zeit, mit den Spielern ein Konzept umzusetzen. Plus dann an ein, zwei Stellen wirklich so sind große Fragezeichen, wie geht's dort weiter? So, ne? Also wie geht's grundsätzlich weiter? Wie ist die Aufstellung? Die Leute, wie du genau gesagt hast, also einzelnen Leuten, mega krasse Spieler. Also Henry, also Slade und Farrell und Allen Lawrence und Stewart und alle einzeln, aber irgendwie zusammen passt es einfach nicht. Und da ist eine fehlende Übersicht und Struktur sozusagen für mich. Und da weiß ich ja nicht, ich dachte, die werden kommen, weil ich dachte, okay, da kommt was, da wird Borthwick diesen Spielsystem von Leicester hat mit übernehmen und auch vieles da mit reinbringen sozusagen im Sturm besonders. Und da hat man schon stückweise gesehen in den letzten Spielen, es kommt mehr und da dachte ich, okay, zu Hause, dann werden die schon was liefern wollen, Frankreich ein super Test für den, aber irgendwie haben die genau in den Händen von Frankreich gespielt und ich glaube, Frankreich war gut, aber müsste nicht wirklich in den höheren Gängen kommen, um da England da wirklich fertig zu machen. Also das ist das Beeindruckende.
Ja, na so, ich meine, das ist Rekord, also Top 3 größte Niederlagen oder wenn nicht sogar die größte Niederlage in Twickenham in 113 Jahren oder so, also irgendwie ganz weit oben und wie du sagst, also die mussten nicht so krass viel Gas geben. Also England hat denen halt, also irgendwo, es gab mal so Phasen, dass Frankreich halt andauernd nach vorne gegangen. Also jedes Mal über 1-2 Meter über die Vorteilslinie gekommen oder so. Und die englischen Stürmer sind gar nicht hinterhergekommen. Und so in der 60., 65. Minute hatte ich das Gefühl, einige sind so ein bisschen Touch-Footy. Einige sind so ein bisschen beim Touch-Rugby oder im Trainingsspiel oder so. So langsam, wie die über den Platz getrottet sind. Ja, Frankreich. Gut, ich meine, wenn man halt eine 9 und eine 10 und eine 15 hat, die schon mal aus dem Spiel heraus super kicken können. Wenn man Stürmer hat, die offloaden können. Ich glaube, der erste Versuch war zweimal Stürmer-Offloads. Nummer 7 und 4, glaube ich, kann ich mich dran erinnern. Also das ist halt das Frankreich, was man halt auch schon im letzten Jahr gesehen hat. Das ist halt, Stürmer haben unglaublich Power, Disziplin und haben halt auch Ballhandling-Skills. Und können halt offloaden. Und dann hebelt man halt so eine Verteidigung wie England recht einfach aus. Daunty, Weltklasse-Verteidigung. Hast du gesehen, wie viel Tackle der gemacht hat und wie oft der über den Ball war?
Ja, das ist so seine Stärke einfach.
Also ich hätte ihn mal im Fantasy-Team, ich weiß gar nicht, wie viel der bekommen hat. Vielleicht reden wir auch gar nicht so über Fantasy-Rugby oder so.
Wahrscheinlich an deiner Stelle würde ich das nicht tun.
Ja. Aber Frankreich, man hat wieder die Handschrift von Sean Edwards gesehen. Es waren öfters mal zwei Leute über dem Ruck. Als ob der erste, also wenn Frankreich verteidigt hat, die erste Person versucht noch den nächsten Englandspieler zu blocken und der nächste kann dann einfach an den Ball kommen. Das hat Wales damals schon mal gemacht, kennst du noch, wie heißt du denn? Gethin Jenkins und Sam Warburton. Ja. Die haben das auch öfters mal gemacht oder so. Also, ich glaube, der Kommentator hat auch sogar gesagt, Gethin Jenkins hat immer das Knie hingehalten, sozusagen für Sam Warburton oder so, dass er sich draufstützen kann, in Anführungszeichen, damit es einfach mal machen kann für Sam Warburton. Also, da sieht man halt ganz klar wieder die Handschrift von guten alten Sean Edwards. Gregory Aldred kam zurück, super gespielt.
Ja.
Super fit. Also ich meine, das war im Italien-Spiel nicht so. Und jetzt scheinen die sich wieder erholt zu haben und sind fit gewesen und auch vom Kopf her da gewesen. Ich glaube, Gregory Aldred hatte mehr Meter insgesamt gemacht in der ersten Hälfte oder mehr Meter pro Ballcarrier als das gesamte englische Team.
Wow. Ja.
Also wenn ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, das hatte der Kommentator irgendwann gesagt. Ja. Also.
Ausgeatmet.
Weiß ich nicht.
Ins Mikro.
Was?
Ausgeatmet ins Mikro. Das muss halt schon, das bedeutet schon was.
Ja. Okay. Also was halten wir fest?
Frankreich unterschreibt oder zeigt uns ganz stark, dass sie deren Favoritenrolle für die WM zu Hause auf jeden Fall gerecht sind und sind ein ernstzunehmender Gegner.
Ja.
Und jetzt zum Thema Italien und Wales, wo viel, also ich habe auf jeden Fall gedacht, es wird eng und am Ende war es auf jeden Fall nicht eng, sage ich es mal so.
Ja, ja, leider schon. Ich habe hundertprozentig auf Italien gesetzt, wie wir auch hier schon besprochen hatten, und lag hundertprozentig falsch. Lag das jetzt daran, dass Italien so schwach war oder dass Wales so stark war? Ich denke, Italien stand sich da teilweise selber im Weg.
Ja.
Und ich sage ganz ehrlich, 17-29, ja, man hat es wahrscheinlich in der ersten Halbzeit 3-22 verloren. Also Italien hat es verloren. Ich meine, erster Versuch war dieser Lucky Bounce, wo dann Dyer den Versuch erzielt hat, ein bisschen unglücklich.
Ja.
Leon Williams in der 17. Minute geht durch 5 Leute durch oder so. Man hat auch den Ball irgendwo zwischen 50 Meter und 22 Linie ganz blöd verloren, ohne Druck irgendwie im Ruck. Der Ball ist einfach nach vorne gesprungen und Leon Williams läuft, glaube ich, sogar von der, hat er toll gemacht, aber das, der hätte niemals den Versuch erzielen dürfen. Durch 5 Leute durchgegangen oder so.
Ja.
Und dann, ja, ich will nicht sagen, da war es dann schon gelaufen. Ich meine, 2 gelbe Karten für Italien, einige Referee-Entscheidungen, wie man jetzt wie kritisiert wurde, sind nicht ganz in Italiens Richtung gegangen, beziehungsweise eher ins Gegenteil. Der Falletau-Versuch kam, glaube ich, dadurch, dass Reece Webb einfach am Ruck vorbeigegangen ist, weil da keiner verteidigt hatte. Also, ich weiß nicht. Also, ich sehe jetzt Italien. Ich sehe es so, dass sie das unglücklich verloren haben. Ja. In der ersten Halbzeit. Durch eigene Inkompetenz, durch nicht aufpassen.
Ich glaube, die könnten halt diesen Druck von so diese Favoritenroller hat nicht, das, damit sind sie halt schlecht umgegangen. Also viele Leute hatten so getippt, dass Italien zu Hause stark, Wales eher so schwach in der letzten Zeit, aber da, ich weiß nicht warum, die kamen halt nicht mit dem Druck klar und genau, standen sich selber so im Weg, wie du gesagt hast. Ein, zwei Dinge, klar, unglücklich geschwungen oder glücklich für Wales, aber irgendwie so ein bisschen den Kopf verloren und dann am Ende, also das Einziehen am Ende, das ist halt irgendwie, das da haben wir mit dem Fernseher geschimpft, würde ich mal sagen. Also einfach, warum nimmst du, wenn du halt 2 Versuche brauchst, warum nimmst du ein Gedränge, wenn du halt da den, weißt du, wenn du halt irgendwie 1,5 Minuten von der Uhr da verlierst, irgendwie so Ende hin und das waren, wo wir da saßen, dachten, was ist das Konzept dahinter und warum? Also es irgendwie fehlt jemand, der sagt, nee, 5 Meter ankratzen, los, boom, das Spiel muss schnell werden, man muss nie einen Versuch legen und dann nochmal, also warum? Das war genau, was Wales wollte, einfach mal Gedränge nochmal ein Leben und dann so 1-2 Minuten von der Uhr runter ticken lassen. Das war irgendwie so ernüchternd, fand ich auf jeden Fall.
Tja, also ein jüngeres italienisches Team muss da Tribut zollen, beziehungsweise die Rechnung zahlen. Ja, schade irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht, also Wales ist ganz bestimmt nicht zurück auferstanden von den Toten, auf gar keinen Fall. Also das sehe ich nicht. Jetzt, man hat vielleicht ein bisschen besser die Kombination, naja, 1-2 Leute rausgelassen, jetzt vielleicht einen guten Mix oder so gefunden von alt und jung, aber ob das halt nachhaltig ist für die Weltmeisterschaft, das muss man dann auch noch sehen.
Ja. Also so 1-2 Momenten einfach, ja, nicht genug Erfahrung, nicht genug Geduld gezeigt von Italien grundsätzlich. Man muss einfach so Wales zugute sagen, dass sie halt wirklich, ja, nicht so leicht aufgeben. Also es gibt viel, was in der Wales Rugby Union halt schlecht läuft und viele Spieler geht's halt nicht gut und das wissen wir ja alles und es ist eine schwierige Zeit, das trotzdem zur Seite zu packen und sagen, hier, wir haben so unsere Aufgabe, schwierige Auswärtsfahrt, setzen uns zusammen, geben halt wirklich Gas. Es ist quasi ein Pflaster auf ein großes Problem, aber es zeigt auf jeden Fall, dass sie gut zusammenhalten, dass es einfach nicht irgendwie komplett verloren ist, wie es halt jetzt am letzten Wochenende in Paris sein wird, das wissen wir ja nicht. Aber zumindest haben wir von Wales gesehen, dass sie halt sich festbeißen und nicht einfach so aufgeben.
Da fällt mir noch ein, das hatten wir in der letzten Preview gar nicht gesprochen, Gatland meinte halt sogar, betreffend dieses ganzen Streiks und den Zahlungen, vor dem England-Spiel soll es da innerhalb der Mannschaft zwei getrennte Lager gegeben haben.
Ja.
Und das hat man auch im Spiel erkannt, dass als da Versuche oder der eine Versuch erzielt wurde oder so, oder man Punkte erzielt hat, war da nicht das übliche Abfeiern und das, weißt du, alle Leute kommen an und schlagen einem auf die Schultern oder so, oder wenn jemand halt irgendwie einen Ball klaut am Ruck oder so, oder wenn Leute halt im Scrum gut sind und die anderen wegschieben oder so, und dieses, wenn so alle zusammenkommen, also yeah, yeah, und sich abtatschen und abklatschen, das war halt in dem England-Spiel nicht so, und das hat bestimmt nicht dazu beigetragen, dass sie besser gespielt haben und dass die Stimmung gut war, und das scheint man jetzt wahrscheinlich mehr überwunden zu haben. Was dann dazu geführt hat, dass man sich, wie du sagst, zusammengerissen hat und dann nicht so wie die U20 von Wales noch verloren hat, sondern das Spiel noch rumgerissen hat.
Ja.
Aber wie gesagt, ob wir ein Wales sehen werden, also wenn dies, ich weiß jetzt gerade nicht, die Gruppenauslosung, die es wieder ins Halbfinale der Weltmeisterschaft schaffen, dann fresse ich einen Besen.
Das könnte lecker werden. Sag ich einfach so. Könnte lecker werden. Wolltest du ein bisschen über Fantasy noch sprechen?
Nee, oder eigentlich gar nicht. Ja, machen wir mal auf. Machen wir mal auf.
Ja.
Wollen wir die Runde besprechen oder insgesamt? Ah, hast du schon offen.
Ja, ja, klar. Also insgesamt.
Ich glaube, ich habe schon in der zweiten Runde verloren.
31 von, naja, wir sagen mal 38, 39, aber nicht wirklich. Also es sind eher so. Oder sind so zwischendrin ausgestiegen vielleicht, aber auf jeden Fall so unten Relegationsplätze spielst du, würde ich mal sagen.
Ja, lief jetzt nicht ganz so gut. Ich habe No Woman, No Try, 3136 Punkte.
Ja. Lisa hat da richtig abgeräumt, sie hat Jack Conner Super Sub, natürlich mit 150 Punkte, war auf jeden Fall ganz geil. Und zwischen mir und Jan Simons auf jeden Fall noch eng. Das sind noch so 50 Punkte zwischen uns, 60, nee, warte mal, ja, 80 Punkte, ups, wird hart.
Also das ist JSB, ja?
Ja.
Und Big Mama ist JSB seine Frau.
Exakt. Und wir haben eine relativ große Wette am Laufen. Sonst auf jeden Fall von der Runde, was war noch gut? Oder was hat man noch? Volker, unser alter Freund, hatte Mark Hansen als Kapitän, das auf jeden Fall sehr gute Wahl. Penault und Ramos in derselbe Mannschaft, auch sie sehr, sehr gut. Ja, Anduras einfach aufgeben. Haben wir eine Wette eigentlich gehabt? Müssen wir mal
gucken. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich kann da nicht.
Ach, stimmt, stimmt. Du bezahlst irgendwie Halbfinale von Champions Cup oder so. Viertelfinale, Halbfinale.
Ich habe gesagt, ich habe bezahle okay. European Champions Cup für Halbfinale.
Geil. Oder einfach mal in Frankreich irgendwie Weltmeisterschaft. Da wollen wir auch hin, ohne Tickets.
Also dieses Jahr, also erstmal spielen im Mai, spielen glaube ich Barbarians gegen irgendeine World 15 auf einen Sonntag. Dafür habe ich mir gerade Tickets geholt. Was? Und ich glaube, Südafrika spielt auch nochmal gegen All Blacks im August in Twickenham, auch als Vorbereitungsspiel für die Weltmeisterschaft. Allerdings weiß ich immer nicht, wie gut die Vorbereitungsspiele dann werden.
Ja.
Aber da hatte ich mir auch mal zwei Tickets geholt.
Ach so.
Muss ich mal, ja, wahrscheinlich mit Freundinnen hin, ein bisschen London anschauen. Aber da, ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es da hinschaffe. Mal gucken. Aber ich wollte eigentlich nochmal European Champions Cup Spiele auch noch sehen, zusätzlich. Aber das passt auch nicht mit der zweiten Bundesliga Süd, wo wir selber noch spielen. Aber wenn mein Knie jetzt komplett in einem Arsch ist,
Hm? Ja, dann, nee, dann. Hast du noch Tickets in Frankreich? Du hast immer so ein paar Spiele
irgendwie. Ja, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, aber ich muss dann immer raussuchen, wann ich. Ja. Also, auf jeden Fall kommen ein paar Australier rüber oder Neuseeländer aus Australien. Ich weiß nicht, wie man nach Frankreich fahren soll. Vielleicht mit einem Campervan und dann bleibt man länger da. Kann man Homeoffice aus Frankreich machen. Weil ich glaube, also so geil Paris ist, das würde ich, ich will jetzt nicht sagen meiden, aber ich glaube, Paris ist halt generell teuer und auch manchmal ganz schön überbewertet. Deswegen habe ich eigentlich Bock, so ein bisschen so eine Tour zu machen in den ganzen anderen Städten. Und auch mir Spiele anzuschauen wie, keine Ahnung, Rumänien gegen weiß ich nicht was.
Ja, ja, klar. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, wir wollen auch mal hin für eine Woche Mitte September. Mal gucken. Aber falls ihr da Tickets habt für uns, einfach Bescheid sagen und uns einfach sponsern wollen. Hey, why not? Ja. Gibt es noch was anderes aus der Rugby-Welt, was du noch reinschmeißen wolltest?
Zwei, drei Sachen. Fiji and Drua hat in Fiji gewonnen mit einem Punktunterschied gegen die Crusaders. Zweite Saisonniederlage. War für die meisten, glaube ich, überraschend gewesen. Rebels haben mit 7 Punkten, das habe ich sogar richtig getippt, auch die 7-Punkte-Differenz, mit 7 Punkten gegen Waratahs gewonnen. Aber auch schon wieder komplett leeres Stadion. Ich glaube, ich habe dir das Foto gar nicht geschickt. Kollegen waren da in Melbourne auf der Gegentribüne. Das heißt, du guckst auf die Haupttribüne, da saß halt gar kein Mensch. Crusaders Blues habe ich ein bisschen, nee, nicht Crusaders. Blues Hurricanes habe ich ein bisschen gesehen. Das war ganz gut anzuschauen. Auch eng. Was gibt's sonst noch so? Ich glaube, Premiership habe ich nur die Ergebnisse gesehen. Ich habe dir das geschickt mit Lions 2025. Hast du gesehen?
Ah ja, genau. Ja, habe ich gesehen.
Also ich hatte das schon vor ein paar Monaten mal gehört und dachte so, naja, das ist ja totaler Quatsch. Also für die, die es nicht wissen, die Lions, British and Irish Lions, werden 2025 nach Australien touren, haben vor 12 Jahren das letzte Mal da gewonnen. 2-1, war ich auch da. Und die spielen ja normalerweise immer die 5 Super-Rugby-Teams. Also früher war es sogar auch noch so, dass die irgendwie so eine Combined New South Wales Queensland Team Amateurmannschaft gespielt haben. Mhm. Aber ich glaube, weil Australien jetzt mittlerweile so schlecht ist, spielen die nur noch 3 Super-Rugby-Teams und dann spielen die ein Combined ANZAC 15, also ANZAC für Australian New Zealand Army Corps. Das heißt, ich frage mich, wer da auflaufen wird. Also, ob das, weiß nicht, ist auf jeden Fall lustig. Und das andere, ich glaube, die spielen auch noch gegen so ein All-Stars Pacific Islands Team oder so. Also sind das wahrscheinlich hoffentlich schon mal attraktivere Spiele, als wenn sie jetzt nur gegen diese 5 australischen Super-Rugby-Teams spielen würden. Weil ich glaube, die Lions würden halt Western Force und die Rebels komplett niedermachen. Mhm. Wie es auch schon damals passiert ist, glaube ich. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Nächste Woche Super Saturday.
Klingt super.
Und so, ich glaube, ist nicht auch USC schon Viertelfinale oder so? In Südafrika ein paar Spiele?
Keine Ahnung. Viertelfinale geht nicht. Von der Liga?
Oder irgendein Spieltag. Naja, keine Ahnung. Wir können auch nicht alle schauen. Auf jeden Fall ein Preview am Donnerstag oder Freitag.
Ja,
vielleicht gehe ich Donnerstag zum Training. Mal schauen.
Ja, mit dem Knie. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau das Aushalten von den ganzen Stories von Big G's Knie. Gute Besserung da natürlich. Wünschen wir alle. Mm. Und vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau bis Donnerstag zum Preview und bis dahin viel Spaß und vielen Dank von den Boys von
Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.